Die Politik gibt es nicht, sagt SPD-Bundestagsabgeordnete Katrin Michel. Bei ihr geht es immer um Menschen und Brücken. Ihr Mandat versteht sie daher als Auftrag zum Brückenbauen. Von ihrem Wahlkreis und Wohnort in Bautzen nach Berlin und zurück. Und das ist der Podcast Die Brückenbauerin.
Hallo liebe Katrin, ich bin bei dir in deinem Bundestagsbüro.
Ja, Premiere. Und aber nicht nur im Büro, sondern dass wir beide mal zusammen an einem Tisch sitzen.
An einem Tisch sitzen. Das haben wir schon privat gemacht.
Ja, mehr oder aber weniger, nicht aber für eine Aufnahme.
Keine Podcast-Aufnahme.
Genau.
Du, ich glaube, das wird die Zukunft. Wir haben ja in den vergangenen Jahren seit der Gründung viel virtuell aufgenommen. Du hast keine Reisekosten, man kann von überall aufnehmen. Aber es gibt doch jetzt viel mehr, merke ich auch in der Podcast-Szene, das Bedürfnis danach, sich gegenüberzusetzen, in die Augen zu schauen und zu reden. Und deswegen bin ich mega froh, dass das jetzt hier geklappt hat, dass ich in dieser besonderen Woche und nach diesen besonderen Monaten, die wir haben, dass ich hier vorbeikommen durfte.
Ja, super.
Katrin, wir haben lange nicht gesprochen. Wie geht's dir?
Du hast recht, wir haben lange pausiert und die Frage nach, wie geht's dir, das ist unheimlich anstrengend. Das habe ich zwar schon immer gesagt, aber es wird irgendwie immer noch mehr. Mhm. Und wir sind so eingebunden, wenn man sein Amt ernst nimmt, dass es schon auch an die eigene Substanz geht. Mhm. Also dass ich auch ganz genau überlegen muss, wie schaffe ich mir wirklich ganz gezielt, ich nenne es immer meine Energieinseln.
Ja, ja.
Weil sonst sagt der Körper
Feierabend, ne?
Richtig, richtig. Und das ist jetzt keine Einzelmeinung. Ich bin ja im Gespräch mit vielen Kolleginnen und Kollegen. Das wird mir von so vielen wiedergespiegelt. Mhm. Hinzu kommt die Situation, dass man glaubt, Politikerinnen sind nur noch freiwillig.
Ja.
Also die Art und Weise, wie man mit uns umgeht, wie man uns anspricht und das nicht nur was über E-Mail kommt oder in den sozialen Medien passiert, sondern auch persönlich. Mhm. Das ist schon, da merkt man schon, da hat sich echt was geändert.
Du, gut, dass du das jetzt sofort ansprichst. Das ist ja deine zweite Legislaturperiode, in der du hier bist. Und wir haben ja in der ersten schon so Witzchen gemacht, ne? Täglich grüßt das Murmeltier, wenn wir wussten, hier vor der Sommerpause geht es nochmal darum, Sachen zu verabschieden, fertig zu machen und. Aber du sagst jetzt gerade, es ist echt rauer geworden und das, was ihr euch bieten lassen müsst, ist irgendwie, macht keinen Spaß. Das ist einfach nicht schön, wie wir generell mit unseren Politikern umgehen. Friedrich Merz hat sich dazu ja geäußert und da wurde er ja dann auch wieder so, wurde sich ja auch so drüber lustig gemacht. Er hat das ja ganz besonders, er hat gesagt, noch nie hat das einer so schwer gehabt wie ich. Das war ja nur explizit auf Social Media gemünzt, dieser Satz, und nicht auf, Helmut Schmidt, damals die Entscheidung mit Schleier als Beispiel. Also es waren natürlich andere Sachen, aber er bezog das auf Social Media und für ihn war das natürlich jetzt auch neu, als er zuletzt im Bundestag gab es das ja alles noch nicht. Und ich finde das wirklich bemerkenswert, was wir unseren Politikern, egal ob im Bundestag oder auch auf den kommunalen Ebenen, was wir denen da zumuten, dass sich da mal keiner von denen, die das so raushauen, die da wirklich in ihre Sessel vollpfurzen, Entschuldigung, die dann sich das trauen, euch da so anzugreifen, dass sie sich nicht mehr überlegen, wer hat eigentlich noch Bock, das zu machen?
Ja, das ist tatsächlich so, dass wir immer mehr hören, dass Menschen sagen, in die Position will ich mich gar nicht mehr begeben. Aber weißt du, Birgit, was mir eigentlich noch viel mehr aufstößt, als dass jemand kriegt mal Gegenwind, weil er was sagt. Das ist so diese breite Masse, die dann aufspringt. Mhm. Und diese Empörungskultur, wo ich immer denke, du hast es jetzt beschrieben, ne? Das hat er doch gar nicht so gemeint. Mhm. Sicherlich als Bundeskanzler muss man, muss man nicht nur vorsichtig mit seinem Wort sein, sondern da auch ganz genau aufpassen. Und trotzdem sind wir ja alles Menschen.
So, das finde ich das Wichtige, dass man das auch mal zugesteht.
Ja. Und es steht nirgendwo geschrieben, dass ich in dem Moment, wo ich ein Mandat annehme, freiwillig bin. Mhm. Also wir haben das ja jetzt auch mit der Diskussion um den Paragraph 188, die spezielle Beleidigung von PolitikerInnen. Mhm. Ne? Dass ja viele sagen, es braucht es nicht mehr und so weiter. Mhm. Warum? Das wird missbraucht. Man kann alles missbrauchen. Aber ich finde einfach, es gehört sich nicht. Und mir kann jeder in einer anständigen Art und Weise gegenübertreten und kann sagen, das gefällt mir nicht, das hätte ich gern anders, wieso haben sie das so gemacht? Mhm. Aber wenn dann schon so die Schreiben so beginnen, also man wird ja dann permanent geduzt und dann habt ihr blöden Idioten noch alle Latten am Zaun. Also, und das ist, sind keine Einzelfälle. Mhm. Und das ist so, wo ich immer denke, das, nee,
Katrin, wenn du sagst, das ist kein Einzelfall. Wenn du sagst, das ist kein Einzelfall und du sagst, es ist sowohl per E-Mail, es ist auch Social Media, kannst du sagen, jetzt mal nur im Vergleich zu den vorherigen, zur vorherigen Legislaturperiode, als du angefangen hast, als du frisch drin warst, kannst du das quantifizieren? Kannst du mal sagen, wie oft dir das begegnet oder ob es dir nur bei bestimmten Themen begegnet? Oder begegnet es dir nur, wenn du zu Hause bist in deinem Wahlkreis und du hast hier deine Ruhe? Wie ist das?
Es war tatsächlich am Anfang eher themenspezifisch. Mhm. Jetzt habe ich den Eindruck, egal was ist, egal, es was wird draufgehauen.
Ja, ja. Ja, das ist auch mein Eindruck und es ist auch der Eindruck, dass, und das jetzt auch nochmal zu den vielleicht, wir hatten jetzt auch noch das unglückliche Ausscheiden unserer Fußball-Nationalmannschaft, wo Friedrich Merz nachts einen Post losgelassen hat. So, der war möglicherweise nicht von ihm, das war vorgefertigt, das war unglücklich. Aber was soll man denn machen? Soll man entweder, man lässt es von anderen schreiben, das ist alles glatt gebügelt, dann machst du es verkehrt, bist du ehrlich und authentisch und sagst auch mal, dass dich irgendwas aufregt, zeigst dich als Mensch, darf man es nicht machen. Bin jetzt weit davon entfernt, ihn verteidigen zu wollen für das, weil ich denke immer, okay, dafür gibt es Profis, dafür gibt es Politikberater, Kommunikationsberater. Gibt schon Sachen, die dürfen einem nicht passieren. Aber ich habe ein viel größeres, ich habe eine viel größere Liebe dafür, dass ich mal einen Menschen erlebe, der Fehler macht, als dass das nicht der Fall ist. Und ich wirklich, ich bin in großer Sorge. Man wird ja nicht als Bundestagsabgeordneter geboren, sondern in der Regel geht der Weg über die Kommunalpolitik.
Ja, das kann sein, das muss nicht sein.
Ja.
Also bei manchen ist das so. Wir haben auch hier einige in unserer Fraktion, die vorher auch sogar Bürgermeister waren oder so.
Ja.
Aber ja, tatsächlich, es ist einfach teilweise zu viel. Ne? Mhm.
Wie ist das, wenn du dann, es gab ja auch Politiker, die haben dann gesagt, jetzt rufe ich da mal an. Jetzt lasse ich mir mal die Telefonnummer geben und melde mich da mal und sag mal, hier ist...
Also wir machen das tatsächlich, alles was schriftlich kommt.
Ja.
Das habe ich aber schon von Anfang an gemacht, wenn Bürgerbriefe bei mir ankamen aus dem Wahlkreis und auch wenn die manchmal in so nicht ganz so netter Form geschrieben waren, immer das persönliche Gespräch angeboten. Mhm. Also ich habe ja in den Wahlkreisen immer meine Sprechtage sozusagen und das ist angenommen worden. Das wird nach wie vor angenommen. Aber was ich jetzt bemerke, dass gerade die einen mit riesen Pamphleten, sage ich jetzt mal so, überschütten, die nehmen die Angebote nicht an und sagen, na, ist mir doch egal. Also es ist nicht ehrlich gemeint. Sie wollen nicht wirklich was klarstellen. Mhm. Oder letztens habe ich eine Situation gehabt, da hatte jemand die Ministerin angeschrieben, also Bärbel Baas. Mhm. Und da wird natürlich dann auch geguckt, aus welchem Wahlkreis kommen die. Und dann wurde das zu mir umgeleitet. Wir haben auch geantwortet. Und da haben wir dann zurückgeschrieben bekommen, naja, war ja klar, man will den Chef sprechen und dann wird man vom Pförtner abgehalftert. Also,
Wahnsinn.
Ja, ja,
Wahnsinn.
Also, Wahnsinn. Also ich sag mal so, der Prozentsatz der Menschen, die gar keinen Dialog mehr wollen, der nimmt zu.
Ja.
Der nimmt zu.
Ja.
Und ich sag mal so, im Wahlkreis, überall wo ich bin, bin ich quasi als Politiker unterwegs, egal in welcher Rolle ich bin. Mhm. Also ob ich Taxi fahre oder was auch immer. Irgendwann kommt die Sprache drauf und dann spreche ich mit den Menschen. Mhm. Und das nehmen viele dankend an. Weil sie, und da sind wir wieder beim persönlichen Gegenüber, weil sie den Menschen dann sehen.
Jetzt hast du eine, wie sage ich das jetzt, wie formuliere ich jetzt das vorsichtig, Katrin, wir sind ja ungefähr ein Alter, du hast eine möglicherweise eine eine Autorität, die du auch ausstrahlst, oder auch eine Souveränität. Sagen wir, lass es mich so sagen, wenn du in so ein Taxi steigst oder wenn du auch nach einer Veranstaltung vielleicht um 22 Uhr im Dunkeln da irgendwo rausgehst und gehst zum Parkhaus. Wenn ich mir jetzt aber deine Kolleginnen vorstelle, und da sind junge Frauen, 20, 30 Jahre alt, die haben kleine Kinder zu Hause und die gehen um 22 Uhr nach einer Wahlkampfveranstaltung aus dem Lokal raus und gehen müssen zu ihrem Auto in die Tiefgarage. Ich möchte nicht wissen, was die für Ängste haben, was die Männer für Ängste haben um ihre Frauen. Es trifft wahrscheinlich auch nicht nur Frauen. Ich weiß auch, dass viele Männer mittlerweile Angst haben, auf die Straße zu gehen.
Ja, kann ich dir ganz klar beantworten. Wir gehen niemals mehr irgendwo alleine hin. Das
Wahnsinn.
Geht gar nicht.
Wahnsinn.
Das geht gar nicht. Du kannst zu keiner öffentlichen Veranstaltung ohne Support hingehen. Das ist so. Das gehört zur Wahrheit auch dazu.
Das ist unglaublich.
Das ist nicht immer nötig,
ja.
Aber für die Situationen, die du geschildert hast, die sind undenkbar. Und deshalb auch ist es auch schwierig, halt die öffentlichen Verkehrsmittel oder in der Nacht zu benutzen. Das ist schon eine Herausforderung.
Mhm. Ja. Und trotzdem haben wir heute etwas zu feiern. Denn das hatten wir gar nicht vor. Aber es ist so, wir haben uns verabredet für heute, nicht ahnend, dass keine 24 Stunden vorher das große Reformpaket mit 34 Punkten durchgegangen ist. Da hatte die Presse ja auch geungt, das wird jetzt noch mal wieder ein paar Tage dauern. Und zack, ihr habt euch geeinigt, ihr habt da etwas vorgelegt. Ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, wissen, dass wir uns heute sehen, da mal reinzugucken, mir die Punkte anzukommen. Und ich konnte es nicht glauben. Ich bin total begeistert. Ich hätte wirklich im Leben nicht damit gerechnet. Ich möchte einen Punkt oder zwei Punkte rauspicken, dass ihr den Bürokratieabbau so weit vorangetrieben habt, dass ihr gesagt habt, wenn ich jetzt irgendwelche Anträge habe, zum Beispiel zum Bauen, wenn das nicht nach 4 Monaten genehmigt wird, dann ist der automatisch, gilt der als bewilligt. Und eine zweite Geschichte, dass das Berichts- und Dokumentationswesen abgeschafft wird. Es muss auf Länderebene noch auch dann natürlich adaptiert werden.
Ja, und es ist mich hat das auch total geflasht.
Ja.
Weil das war mein Punkt, wenn ich immer durch die Gegend getingelt bin.
Ja.
Und da habe ich immer gesagt, wissen Sie, wenn ich Bundeskanzlerin wäre,
dann.
Das würde ich machen.
Ja.
Weil endlich mal Nägel mit Köpfen.
Ja.
Und ich habe das früher ja in meinem beruflichen Umfeld mal gemacht. Da haben wir von heute auf morgen einfach mal 30 Berichte nicht geliefert und haben gewartet, wer meldet sich denn jetzt, um den Bericht zu haben.
Ja.
Es war verschwindend gering. Und deshalb, das ist der richtige Weg. Da gibt's noch ein paar Einlassungen, weil nicht komplett alle, weil du musst gucken, wo es Gesetze gibt und so weiter. Aber schon alleine der Punkt finde ich großartig. Und ich denke, das wird uns echt was bringen.
Also Wahnsinn.
Das ist ein Paradigmenwechsel.
Wahnsinn. Und es ist so das, was ich auch gedacht habe, was wir brauchen. Wir brauchen irgendwo so eine Botschaft. Wir brauchen eine positive Geschichte. Wir brauchen etwas, dass wir das Gefühl, es wurde immer gesagt, das ist der letzte Sommer, in dem was gelingen kann. Das ist der Kipppunkt der Demokratie. Ich habe mich damit sehr schwer getan. Ich glaube, du dich auch, ne? Trotzdem
man kann
Druck
vieles
auf.
Herbeireden.
Ja. Ja, du hattest Parteitag in Sachsen.
Ja.
Und hast dich da auch zugeäußert. Magst du uns das nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was so deine Einstellung dazu ist, dass wir diesen Kipppunkt der Demokratie, dieses entweder jetzt oder nie mehr, dass wir das so beschwören?
Ich habe tatsächlich mal eine ganz andere Rede gehalten, als ich sonst immer halte. Und mir waren zwei Punkte da sehr wichtig. Das eine war, dass ich schon eine wirtschaftspolitische Rede gehalten habe.
Mhm.
Aber der große Punkt, um den ich alles rumgebaut habe, ist das Vertrauen. Das wollte ich stark machen. Also, weil ich glaube, das ist ein großes Defizit, was wir derzeit haben in unserer Gesellschaft. Dieses tiefe Misstrauen Entscheidungen gegenüber, Politikern gegenüber, aber auch in vielen Prozessen. Also, wenn ich zum Beispiel, ich gebe jemand Geld aus meinem Haushaltsbudget und er muss bis zum letzten Cent alles nachweisen und ich muss das mit Völkerscharen von Menschen kontrollieren, damit ich auch sehe, dass der alles richtig ausgegeben hat. Also dieses, warum vertrauen wir nicht einfach? Wir sagen, wer erwischt wird, der kriegt drakonische Strafen.
Ja.
Ne? Aber dieses, da müssen wir hinkommen.
Ja.
Und das ist, und ich glaube schon, also das Vertrauen wirklich dieses, das ist ein Riesendefizit in unserer Gesellschaft.
Und das fordern ja auch, um jetzt nochmal wieder auf die kommunale Ebene zu kommen, das fordern ja auch die Bürgermeister ein. Ja. Es gab ja jetzt eine Demo, die sind ja auf die Straße gegangen, Bürgermeister und Landräte. Also ja, ich fand ja, das großartig.
Ja.
Aber die fordern das ein, dass die sagen,
ohne dass ich abschweife, ne? Ja. Wir haben natürlich auch aktuell eine Gesellschaft, die tiefst populistisch geworden ist. Also ich sage mal so, reden macht frei oder ich schreibe einen Brief, denn die Brandbriefe waren ja mal, jetzt ja, demonstrieren alle. Das ist natürlich eine Schutzfunktion noch für die Kommunalos, ne? Dass die sagen, ich habe auch was gemacht ihren Bürgerinnen und Bürgern gegenüber. Zeigt aber auch wieder dieses Misstrauen oder diese, ja, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind zu handeln.
Genau.
Ich sage, ne?
Genau.
Dann gebt ihnen doch das Geld in die Hand.
Und exakt, sie werden schon wissen, was sie damit
machen.
Bei
so vielen Förderprogrammen ist das so.
Genau.
Das ist mit einem riesen Aufwand verbunden. Ja. Kleine Kommunen können das gar nicht mehr leisten. Das heißt, die können an den Geldern gar nicht mehr partizipieren.
Ja,
jetzt mal abgesehen vom Eigenanteil, die schaffen ja die Projekte schon gar nicht.
Du musst auch ein wissenschaftliches Team da haben, was diese Fördermittellandschaft versteht.
Absolut.
Was den Zugang dazu hat. Da werden dann natürlich Bürgermeister, die im Verwaltungsrecht versiert sind, sind ja bevorzugt. Aber auch da, wir müssen nochmal, wenn ich in Rheinland-Pfalz in Verbandsgemeinden reingucke, wo Bürgermeister auch ehrenamtlich sind. Also wie soll das alles gehen? Das ist Wahnsinn. Ne?
Absolut. Also wir haben noch viel zu tun.
Ja.
Aber ich denke, wir sind erste Schritte gegangen.
Ja.
Genau.
Ja, ich finde es einen großartigen Schritt, weil diese Message, die geht ja auch jetzt in die Länder, zu sagen, jetzt macht ihr auch bitte mit. Geht ihr beim Berichtswesen, also das wird wahrscheinlich jetzt noch mal so ein Jahr, anderthalb dauern, bis das alles durch ist.
Ja.
Habe ich richtig verstanden, oder?
Ja. Also das ist ja auch immer was ich heute auch in der Besuchergruppe war, so nach der Devise, ja, ist das jetzt alles beschlossen? Moment. Das ist tatsächlich ein Bild, was wir derzeitig malen in der Öffentlichkeit, was uns Parlamentarierinnen und Parlamentarier anstinkt. Mhm. Weil es wird suggeriert, der Koalitionsausschuss hat beschlossen und dann dürfen wir mal das so machen.
Ja, ja.
Also, ne, man entwertet das Parlament.
Ja.
Und die Menschen sind nicht mehr in der Lage, das auseinanderzuhalten. Also wer entscheidet denn jetzt?
Wer entscheidet das? Und auch warum gibt es
warum?
Diese erste Lesung, zweite Lesung?
Also weit sind wir ja noch gar nicht. Also es werden Eckpunkte bekannt gegeben oder das Kabinett hat was beschlossen. Ja, dann geht es ins Parlament und dann beginnt unsere Arbeit. Und wir müssen uns jetzt die ganzen Punkte nicht nur ganz genau anschauen, verifizieren, sondern auch überlegen, welche Gesetze müssen wir ändern, welche neuen müssen wir auf den Weg bringen. Das ist für uns ein riesen Arbeit. Aber das dauert auch.
Ja.
Aber das ist so das, was ich merke, das kriegen die Leute nicht mehr auf die Reihe.
Ja, es wird dann auch schnell so gesagt, also einerseits sagt man hier, wir möchten jetzt mal wissen, wo geht die Reise hin? Ja, du möchtest dieses Reformpaket sehen, du möchtest die 34 Punkte haben, du möchtest die vor der Sommerpause haben, du möchtest die vor den entscheidenden Landtagswahlen haben und. Du möchtest dieses Bild haben, dieses Big Picture, dass du sagst, okay, wie kann es denn jetzt gelingen? Und dann bist du aber auch schnell so weit, dass du diesem Chor einstimmst, denjenigen, die sagen, ja, dass sie das jetzt aufgeschrieben haben, heißt ja noch lange nicht, dass es irgendwann auch passiert. Genau. Und dann ist da auch wieder kein Vertrauen da, es wird schon gelingen.
Ja.
Und das haben die sich, ist ja bei jedem Koalitionsvertrag so auch in den Verhandlungen, dass man sich da auf etwas committet und sagt, so wollen wir die nächsten Jahre arbeiten und so wollt ihr in das zweite Halbjahr gehen.
Genau, also. Genau. Und alles natürlich unter der großen Prämisse, kriegen wir das mit einem verfassungsmäßigen Haushalt hin. Ne? Wir beginnen ja nächste Woche, bekommen wir sozusagen den Entwurf des Haushalts 27.
Oh, Katrin, das vom ist immer jedes Jahr. Jedes Jahr im Sommer hast du dieses Thema.
Ja, ich habe schon heute gesagt in einer Runde, ich möchte bitte nicht wie im letzten Jahr statt Urlaub am Meer Urlaub in der Videokonferenz machen und Haushalt verhandeln. Aber das ist so unser Haushälterleben halt. Wir führen ja immer so erstes Halbjahr und zweites Halbjahr, sind ja mal so ein bisschen unterschiedlich. Aber ja, und dann geht's los und dann müssen wir alle ganz genau gucken, wo müssen wir dran drehen und passt es. Also kriegen wir auch das, was wir uns vornehmen wollen.
Ja.
Nicht nur in diesem Jahr, sondern im nächsten und den folgenden kriegen wir das auch vernünftig finanziell abgebildet. Ja. Das ist ja auch die große Herausforderung. Und das habe ich natürlich immer noch im Hinterkopf, ne?
Ich habe jetzt gerade gesagt, ich feiere dieses Reformpaket für den Bürokratieabbau, der da avisiert wird. Du bist im Haushalt für Arbeit und Soziales verantwortlich. Das ist dein Steckenpferd. Das ist das, wo du in den letzten Jahren sehr oft sehr tief eingetaucht bist.
Ja.
Und wahrscheinlich auch immer wieder Sachen neu angefasst hast und wieder neu gedreht hast. Und das stelle ich mir auch sehr anstrengend, auch sehr ermüdend vor. Magst du mal jetzt so sagen, das, was jetzt im Reformpaket aus der Sicht da steht, gibt es da etwas, wo du sagst, Mensch, da freue ich mich richtig drüber, das ist klasse? So, liebe Hörer, jetzt ganz kurz, also jetzt haben wir aber eine Katrin Michel, die sich gerade so ein bisschen, die gerade nicht so richtig weiß, ob sie sich auf die Zunge beißen soll.
Es sind tatsächlich Sachen drin, über die ich mich gefreut habe, nämlich weitere Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit, um die zu stärken, weil das gehört zur Wahrheit auch dazu. Wir wissen alle, wir verlieren aktuell in Deutschland im Monat 15.000 Industriearbeitsplätze.
Ja.
Und das macht natürlich was mit den Ausgaben der Bundesagentur für Arbeit. Und dann muss man als Haushälter ganz genau hinschauen, wie kriegt man das in eine Richtung, dass einerseits die Gelder richtig eingesetzt werden, aber dass sie auch reichen und wir nicht eine Bundesagentur jetzt kaputt sparen, weil wir sagen, ja, wir brauchen jeden Euro.
Ja.
Gerade jetzt, also ich bin sehr froh, dass wir so eine Bundesagentur haben, weil gerade in Zeiten wie diesen, wenn die Menschen eben Arbeit verlieren und wieder in Arbeit kommen müssen, da brauche ich dort ein Team, was natürlich nicht auf die letzte Kante genäht ist und die eben gut arbeiten können. Und darüber habe ich mich schon gefreut. Ich habe vielleicht eine Frage an dich, was mir gerade so einfällt. Was glaubst du, was in den, wirklich bei mir jetzt in den ersten Stunden am allermeisten angekommen ist
und was kritisiert worden ist? Das kann ich dir sagen, liebe Katrin. Das kann ich dir sagen. Das ist die Krankmeldung am ersten Tag.
Ja.
Ich bin gestern wahnsinnig geworden. Nochmal, ich finde, das ist ein Reformpaket mit 34 Punkten, wo viele Sachen drin sind, die toll sind. Natürlich, es ist kein Wünsch dir was. Aber ich habe dann geguckt, ich habe dann Google angegeben, habe gesagt News-Suche und habe da nicht nur die erste Seite angeschaut, sondern bin wirklich auf drei Seiten, auf alle Magazine, also alle, die sich zum Reformpaket gestern innerhalb von kürzester Zeit geäußert hatten, und habe geguckt, was sind das für Schlagzeilen. Und ich habe wirklich querbeet, also von Tagesschau.de bis, weiß ich nicht, ne, also das Oldenburgische Tagblatt. Und es war überall, ging es um das Thema Krankmeldung am ersten Tag. Und schwupps waren die ersten Hausarztpraxen da, die gesagt haben, habt ihr noch alle Tassen im Schrank, wie soll das werden? Dann gab es die ersten Videoclips, da standen Menschen in einer Schlange. Die dann darauf gewartet haben, dass sie beim Hausarzt reinkommen könnten, überhaupt ins Wartezimmer. Das ist dann die große Zusammenfassung dessen, wie verantwortungsvolle Medien damit umgehen, dass sie sagen, was ist denn jetzt der Kern vom Kern des Reformpaketes?
Ja, und die telefonische Krankschreibung.
Die telefonische Krankschreibung.
Hast du eine Idee, wie viel Prozent von allen Krankschreibungen in Deutschland telefonisch passieren?
Nein.
Gib mal eine Schätzung ab.
Puh. Ach so, die jetzt telefonisch krankgeschrieben werden. Die telefonisch krankgeschrieben werden von den Ärzten.
Genau.
Ach, keine 8.
0,8.
Keine
0,8 bis 1,1 oder so. Da gibt es ein bisschen unterschiedlich, aber es ist tatsächlich verschwindend gering. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, das sind einige wenige, die das betrifft. Und ich glaube, wenn jemand chronischer Migränepatient ist, der wird mit seinem Hausarzt weiter eine Möglichkeit finden, dass er nicht im größten Migräneanfall sich krank schreiben lassen muss. Ja. Und ich habe auch mich erinnert, das ist noch gar nicht so lange her, da hatten wir, ich kann da für mein Unternehmen damals sprechen, wir im Osten hatten wir immer ab ersten Tag musste die Krankschreibung gebracht werden. Ne? Und dann haben wir versucht, so mit Pilotprojekten mal mit Karenztagen umzugehen. Aber es, also bei dem Aufschrei frage ich mich dann wirklich, wer hat denn das bisher ordentlich in Anspruch genommen, ohne jemand zu nahe treten zu wollen. Und ich kann auch zum Arzt gehen, wenn ich dann höre, naja, wenn ich mich denn jetzt am ersten Tag da hinsetzen muss, dann lasse ich mich aber eine Woche krank schreiben. Entschuldigung, ich gehe hin, weil ich krank bin. Mhm. Und dann entscheidet der Arzt und dann kann ich auch mal sagen, ich glaube, ich kann nach 3 Tagen wieder gehen. Mhm. Also es ist, aber es ist, ne, das ist wieder diese Empörungskultur.
Wir sind wieder bei dem Thema Vertrauen. Vertrauen darauf, dass es gelingen wird. Vertrauen darauf, dass auch die Mitarbeiter nicht alles nur diesen, die blau machen wollen und die nur montags morgens gehen und.
Und wir überlegen jetzt auch nicht, ob das jetzt die Maßnahme ist,
das
die uns
ich aber
hier
das Schlimme.
Voranbringt.
Das finde ich aber das Schlimme. Es ist eine Maßnahme und es ist mit Sicherheit auch ein Zeichen. Und ich finde es auch ein gutes Zeichen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Mag jetzt sein,
Ich meine, der Fakt, dass wir eben einen sehr hohen Wert an Krankschreibungen in Deutschland haben, den kann man ja nicht wegdiskutieren. Und um Gottes Willen, ich will nicht, dass jemand krank zur Arbeit geht oder irgendwas verschleppt. Und das muss auch niemand.
Das ist schon anders geworden, auch nach Corona, dass man gesagt hat, man darf jetzt keinen mehr anstecken und dann bleibst du beim ersten Husten zu Hause. Corona alles richtig, aber das hat sich für meine Begriffe manifestiert, so nach dem Motto, dieses bloß kein Anstecken und sorry, also ich habe auch manchmal einen Reizhusten.
Ja, aber das ist so die Gemengelage, ne, wo man dann ich feiere eher ab, dass wir am Spitzensteuersatz was machen konnten. Mit unserem Koalitionspartner, das hätte ich nicht erwartet, dass uns das gelingt. Und ich finde, das ist auch ein gutes Zeichen. Ne? Weil
und nochmal, es geht doch, also ich finde das so wichtig und das werfe ich den Medien gerade wirklich vor. Wir zwei sagen ja immer, es gibt nicht die Politik und die Medien und die Presse. Aber ich habe es ihnen dann in der Summe, als ich das dann bei Google gesehen habe, habe ich gedacht, ey, das kann doch nicht wahr sein. Und das werfe ich dann schon vor, weil es gibt doch eine Verantwortung dafür zu sagen, ist jetzt damit, kann wirklich ein Wandel gelingen, kann eine Aufbruchstimmung gelingen, kann 15.000 Industriearbeitsplätze, kann jetzt was gelingen, dass die Wirtschaft wachsen kann. Das ist das, was uns allen gesagt wurde. Also vor einem Jahr hieß es noch, das größte Problem ist, dass wir die Grenzen nicht so auflassen können, wie es ist. Und jetzt ist es das Thema Wirtschaft. Also ich meine, dass kein Mensch mehr über den Klimawandel redet. Ja. Übrigens, ich weiß auch gar nicht mehr, wir haben ja gerade auch nochmal über Demonstrationen gesprochen. Gibt es noch Fridays for Future Demos?
Nö.
Ist auch so wenig geworden.
Oder letztens hat es irgendwo eine gegeben, da waren 100 Teilnehmer.
Also das ist doch Wahnsinn.
Das ist irre, ne?
Das ist Wahnsinn.
Und das nach der Woche, die wir so hinter uns haben, ne?
Ja, ja.
Wusstest du übrigens, dass ich neuerdings auch im Umweltausschuss bin?
Das wusste ich in der Tat und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und jetzt gehen wir vielleicht wirklich gerade mal dahin. Wir müssen jetzt nicht über die Medien schelten, dass die uns mit diesen Krankschreibungen rangehen, aber es ist schon traurig.
Es ist traurig,
Es ist traurig.
Ja.
Aber lass uns noch mal dahin gehen, was sich bei dir geändert hat. Weil das letzte Podcastgespräch, das hatten wir dann ja rund um die letzte Bundestagswahl. Und dann gab es ja auch die Sonderfolgen, die du gemacht hast, wo du gesagt hast, wir gucken uns jetzt mal die einzelnen Bereiche an. Aber was hat sich für dich als Bundestagsabgeordnete, ich sitze hier in dem Büro, das kenne ich, hier habe ich schon mal mit dir gesessen, da hat sich nichts geändert. Aber was hat sich sonst so geändert bei dir?
Ja, es hat sich tatsächlich einiges geändert. Das eine ist, dass ich im Haushalt nicht nur den Einzelplan für Arbeit und Soziales verantworte, sondern auch den des Bundesfinanzministeriums. Der ist nämlich noch dazugekommen. Weil wir sind ja jetzt weniger Abgeordnete. Wir haben übrigens mal so nebenbei das Parlament um 100 Abgeordnete sozusagen verringert.
Ja.
Hat sich übrigens noch niemand bedankt. Ne? Also nur mal so dazu. Es war ja ganz furchtbar. Also deshalb habe ich jetzt 2 Einzelpläne.
Moment mal, aber du hattest diesen Einzelplan. Jetzt guck mal, 11? Ich habe ja so ein Wahnsinnsgedächtnis. Ich wollte mich gerade sagen, das ist der Plan 11. Also wundert sich ja manchmal die Menschen darüber, was ich mir alles merken kann. Aber das habe ich mir gemerkt. Du hast den Einzelplan 11 gehabt. Das ist ja schon, da reden wir ja schon nicht.
Kratzen jetzt schon fast an der 200 Milliarden.
Was? Und dann hast du noch einen dazu bekommen?
Ja. Okay. Ja, der ist nicht so groß, aber auch spannend, weil da sind so, weil man guckt ja immer, was ist so an nachgelagerten Institutionen dran.
Ja,
und das ist ja das Spannende bei A&S, dass da dann eben die Rentenversicherung, die Bundesagentur für Arbeit, das Arbeitssozialgericht und alles so, ne?
Ja.
Das, und beim BMF, also beim Bundesfinanzministerium, da hängt zum Beispiel der Zoll dran. Total spannend.
Aha.
Finanzkontrolle Schwarzarbeit.
Ja.
Ganz interessantes Thema.
Ja.
Und für die Lausitz natürlich die LMBV. Das ist die Gesellschaft, die Tagebau renaturiert.
Ah.
Ja. Ja. Die sind dort auch mit verortet. Und das ist für mich natürlich großartig. Da kann ich mir das immer gleich vor Ort und so weiter anschauen und verarbeiten.
Das ist super. Und es ergänzt ja auch deine Arbeit dann in Arbeit und Soziales. Also es ist ja dann auch nochmal ein schönes Wechselspiel,
genau,
wenn du sagst.
Genau. Das führt natürlich dazu, dass ich jetzt nicht nur Mitglied des Haushaltsausschusses bin, sondern auch stellvertretendes Mitglied A&S, stellvertretendes Mitglied im Finanzausschuss.
Mhm.
Und ich bin, wie gesagt, neu im Umweltausschuss. Da habe ich die Berichterstattung für Nachhaltigkeit. Das ist eigentlich alles. Das ist ein großartiges Thema. Und seitdem ich mich damit beschäftige, also das ist unglaublich, was da alles drinsteckt, mhm, und was wir alles anders und besser machen müssten.
Ja. Ja.
Da hängt dran, dass ich Obfrau im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen bin, die sich nochmal damit beschäftigen, auch zu kontrollieren, sind denn die Gesetze, die wir auf den Weg bringen, entsprechen die der Nachhaltigkeitsstrategie?
Ja. Ja.
Da sind wir gerade dabei, wir sind ein bisschen unzufrieden, weil wir sind ein Beirat und ein Beirat kann mal eine Empfehlung geben. Mhm. Und wir wären, mhm, gerne ein Gremium, mhm, das auch ein Vetorecht hat, das,
ja,
sagt, dieses Gesetz geht mal bitte schön wieder zurück.
Ja.
Da arbeiten wir gerade dran.
Ja.
Genau, also das ist so das, was dazugekommen ist. Und außer der Berichterstattung für Nachhaltigkeit habe ich noch Chemikalienrecht.
Okay, okay. Ich frage mich wirklich immer, wie das gelingen kann, dass man diese Sachen gut vorbereiten kann, dass man Entscheidungen treffen kann, dass man Zeit auch für Austausch hat, um sich mit Kollegen dann nochmal drüber zu unterhalten, wie die das einordnen. Du hast hier ein Team, aber ich darf das auch verraten. Also wir machen ja hier einen Audio-Podcast, keinen Videopodcast. Hier ist also jetzt nicht der ganze Flur Katrin Michel, sondern du hast wie viele Mitarbeiter bei dir im Büro?
Ich habe hier in Berlin 3 Mitarbeiter.
Ja.
Da machen 2 Haushalt,
mhm,
weil das ist wirklich ein dicker Batzen,
ja,
weil da kriegt man mal so kurz vor knapp Berichte geschickt, die mal locker 200 Seiten haben,
ja,
und das arbeiten die einfach durch.
Ja.
Dann habe ich noch eine Mitarbeiterin, die sich dann um das Umweltthema, also dort alles als, mhm, Obfrau musst du auch deine Leute zusammenhalten und gucken, mit welchen Themen gehen wir rein.
Ja.
Und
ja.
Übrigens, das habe ich vorhin vergessen, der Parlamentarische Beirat, der tagt einmal immer in den Sitzungswochen,
mhm,
und wir laden uns permanent Gäste ein.
Ja.
Da gibt's immer so, es geht immer so eine Dreiviertelstunde, eine Stunde.
Ja.
Das wird immer mitgeschnitten.
Mhm.
Das heißt, das kann man sich auch in der Mediathek angucken.
Ah, das
sind
ganz
aber spannende
super,
Gäste. Also,
weil ja auch immer gesagt wird, das sind dann also Lobbyisten und die
nee,
kommen
nee,
dann da
bei nee, also
und
damals
dürfen
zum Beispiel,
dann da manipulieren.
Wir hatten Eckart von Hirschhausen da.
Ach was?
Also dass wir sagen, wir haben jetzt zum Beispiel das Thema Gesundheit und das,
ja,
wird von verschiedenen Seiten betrachtet. Oder genau, wir werden den,
ja,
Schätzing da haben.
Ja.
Also dass wir auch,
ja,
sagen, was gibt's da? Oder Marc Esper, die ja
klasse,
Bücher schreiben, die wo einem manchmal gruselig wird, weil 10 mhm, Jahre später trifft es ein. Ne? Also ich denke nur an Blackout, wo, mhm, wir damals gestartet sind.
Mhm.
Also ja, das sind so die Sachen, wo ich immer an alle Beteiligten oder an Bürgerinnen und Bürger mal sage, nehmt euch die Zeit mal. Das ist wirklich interessant,
ist, ja,
einfach mal reinzuschauen und man kriegt doch mit, welche Fraktion stellt denn welche Fragen.
Mhm.
Da kann man sich auch ein gutes, mhm, Bild machen. Genau. Ja, aber das ist natürlich, ja, du sagst, wie kriegen wir das hin, ne? Also mit den 3 Leuten hier in Berlin und dann habe ich meinen Büroleiter in Bautzen,
mhm,
und dann habe ich noch einen Kollegen, der noch ein paar Stunden sozusagen das Büro in Hoyerswerda betreut,
mhm,
der selber stammt aus meinem Betreuungswahlkreis Görlitz.
Mhm.
Also auch da die Verbindung hin.
Mhm.
Und das ist auch neu in der jetzigen Legislatur, die Anzahl der Betreuungswahlkreise ist angestiegen. Also ich habe ja in der Vergangenheit meinen Bautzner gehabt und habe,
ja,
Görlitz mit betreut.
Ja.
Und da wir jetzt nur noch 3 Abgeordnete der SPD in Sachsen sind, mussten wir uns Sachsen aufteilen. Und ich habe jetzt noch Zwickau, das Vogtland, Chemnitzer Umland und Erzgebirge. Also gleich bei mir quasi um die Ecke. Zwinker, zwinker.
Mai.
Überall gibt's großartige Menschen, aber die Zeit reicht hinten und vorne nicht. Und überall da, wo man nicht ist, wird man vermisst.
Und ich möchte trotzdem mal sagen, auch das ist ein System, was ich so großartig finde. Es wird immer gesagt, die in Berlin, also da rege ich mich drüber auf, wenn ich das irgendwo lese, weil die in Berlin haben ein System, das finde ich in, ich weiß gar nicht, in welchen Demokratien es das gibt, das finde ich so großartig, dass ihr die in Berlin, die sind ab und an in Berlin und die Hälfte der Zeit sind die in ihrem Wahlkreis und sind vor Ort. Und das ist so toll, weil es doch immer heißt, euch fehlt der Bezug zu dem, was im Land ist. Du sprichst jede Woche mit den Menschen, mit den Bürgermeistern, die hauen dir die Ohren lang. Du kriegst das nirgendwo so gut mit. Du brauchst da kein Social Media für, nee, um zu wissen, was draußen passiert, weil du bist vor Ort.
Und das fragen tatsächlich die Leute immer wieder. Mhm. Wie kriegen sie denn mit, was im Wahlkreis? Ja. Und dann erzähle ich hinterher, ach so, das haben wir ja gar nicht gewusst.
Ja, das ist so. Wir haben es im Podcast auch schon mal gesagt. Wir haben das ja mal erklärt, wie das funktioniert. Ja. Aber ich werde auch nicht müde, es immer wieder zu sagen. Du bist nicht nach Berlin gezogen.
Nee. Also nur immer eine Woche.
Ja. Ja.
Ne? Und die andere Woche geht's wieder nach Hause. Ja, ich hatte ja diese Woche auch Wahlkreiswoche und bin heute eben, weil der Wahlkreis heute quasi in Berlin war, mit der Fahrt, 42 Leute heute hier gewesen.
Aus deinem Wahlkreis?
Aus das meinem sind Wahlkreis,
zweimal im Jahr ist das, glaube ich, ne?
Wir haben drei
im Jahr.
Genau.
Das heißt, da kommen die Menschen hier nach Berlin?
Ja, die können sich anmelden bei uns. Wir haben auch lange Wartelisten, weil es ja mit den Terminen auch immer, es geht immer 2 Tage.
Ja.
Und tatsächlich, also jeder, wirklich jeder, der bisher hier war, egal welchen Alters, die sagen hinterher, ist das großartig gewesen. Mhm. Also den Einblick, den man auch bekommt, wenn man sich eben wirklich mal kundig machen möchte. Und heute kamen auch die Leute, ich habe dann immer 1 Stunde mit denen, wo ich kurze Vorstellung und dann dürfen die alles fragen, was sie wollen, was ihnen gerade unter Nägeln brennt. Da kam natürlich hinterher noch ganz, mein Thema ist gar nicht dran gekommen und so.
Ja.
Da habe ich jetzt beschlossen, ich werde jetzt demnächst, werden wir mindestens einmal im Quartal so, ich sag's jetzt mal, Kaffee und Kuchen im Bürgerbüro, so quasi offene Sprechstunde.
Ja.
Und jeder kann kommen, braucht sich nicht anmelden. Und wenn der gerade ein Problem hat, kann er vorbei und kann es mit mir, 3 andere können es auch gleich noch hören.
Ja.
Oder 5 oder 10. Ja,
besprechen.
Genau.
Besprechen. Jetzt sind die gerade abgereist, also wir haben uns quasi die Klinke in die Hand gegeben.
Genau.
Wie waren denn so die Reaktionen darauf? Also die haben das ja auch mitbekommen, dass jetzt das Reformpaket verabschiedet wurde. Wie waren denn so die Reaktionen jetzt ganz frisch von den Menschen, die heute hier waren? Ist da auch drüber gesprochen worden?
Ja.
Und wie sehen die das?
Krankschreibung, telefonische Krankschreibung.
Das
Minijob.
Wahnsinnig.
Minijob.
Ach, Minijob, genau, haben Minijob. Wir auch noch. Minijob haben wir auch noch, genau.
Weil da waren sie jetzt wieder durcheinander, weil ja in den Empfehlungen der Kommission zur Alterssicherung stand ja drin, sie empfehlen, die Minijobs abzuschaffen. Und unser aller Markus Söder hat ja gestern wieder die Bühne genutzt, um zu sagen, na, so weit sind wir doch nicht.
Es kam mir auch so vor, als wäre das gestern wie so eine Heiligsprechung, so nach dem Motto, also da ist jetzt was gemacht worden und wer durfte sich äußern, um zu sagen, das war gut oder das war nicht gut? Markus Söder. Also und dann hat Markus Söder gesagt, im Großen und Ganzen ist das in Ordnung und dann war das eine Meldung wert. Ich habe gedacht, wo sind wir denn hier?
Ja.
Das wurde dann gemeldet, dass Markus Söder gesagt
Markus
hat, nee,
Söder
ist okay, jetzt können wir weitermachen.
Ich meine, Markus Söder findet manchmal was gut und am nächsten Tag stimmt er dagegen, ne? Also kommt alles mal vor. Ne?
Aber letztendlich
kommt das bei den Leuten an und war gut, dass ich heute mit denen drüber reden konnte.
Mhm. Wahnsinn.
Ja, ja.
Wir zwei sind ja schon sehr berühmt in der Podcast-Szene, ne? Also du bist berühmt, ich bin ja hier nur, so ein bisschen Stichwortgeber. Aber es gibt 2, die sind noch ein bisschen berühmter als wir. Muss man leider sagen, Markus Lanz und Richard David Precht. Und die haben sich neulich darüber unterhalten, wie es denn sein kann, dass ein Budget für den Verteidigungshaushalt in einer Höhe, wie sie normalerweise in einer gesamten Legislaturperiode vielleicht verabschiedet und besprochen wird, innerhalb von 4 Stunden durch den Bundestag bei euch durch ist. Und man also, ich weiß es nicht, waren es 50 Milliarden, 120 Milliarden, ich habe die Summe gar nicht mehr im Kopf, aber ein Riesenetat wäre durch den Bundestag gegangen und die Abgeordneten hätten sagen müssen ja oder nein und müssen sich dazu äußern und müssen das verstehen, was dort für Ausgaben getätigt werden.
Also ich glaube, die bringen da ein bisschen was durcheinander, weil das Budget für jeden Etat wird im Haushalt beschlossen.
Ja.
Das heißt, das haben wir voriges Jahr gemacht.
Ja.
Ne, wir haben den Haushalt für 26 beschlossen. Es gibt aber eine Besonderheit beim Einzelplan für die Bundeswehr oder Bundesverteidigung. Und zwar gibt es da so berühmte 25 Millionen Vorlagen. Mhm. Und die müssen immer noch mal durch den Haushaltsausschuss. Das heißt, wir haben gesagt, ihr habt schon so einen riesengroßen Etat.
Ja.
Und wenn ihr jetzt die Abrufe tätigt, dann müssen die nochmal in den Haushaltsausschuss, werden dort geprüft. Und da gibt es natürlich die Berichterstattenden, die, glaube ich, gefühlt jeden Tag Berichterstattergespräche um alles und jedes Funkgerät und weiß der Fuchs, was da angeschafft wird, besprochen wird. Und die geben dann natürlich Empfehlungen für uns alle an, weil es wäre undenkbar, wenn du als Abgeordneter dich in jeden Einzelplan sozusagen reinarbeiten könntest. Und dann kannst du auch nicht sinnhaft entscheiden. Also ich will sagen, ne, die erste Entscheidungsstufe ist der Haushalt, dass man sagt, so,
da ist der
für den Verteidigungsetat gibt es so viel. Ihr habt eine Bereichsausnahme etc. pp. Ja. Und dann kommen aber die einzelnen Dinge und die werden ganz genau geprüft. Mhm. Was ist es diesmal? Und wir haben auch ganz oft den Minister da oder die Staatssekretäre,
die euch dann auch Informationen
die
geben.
Die wir immer noch mal löchern. Da gibt es zig Runden, wo immer noch mal nachgefragt wird. Und ich sehe da auch gerade Boris Pistorius, der ist sich dafür nichts zu schade. Das wünschte ich mir bei anderen MinisterInnen auch. Zum Beispiel die Wirtschaftsministerin, die ist da nicht so freigebig. Ne? Mhm. Also mit ihrer Zeit, die hat immer Dringenderes zu tun.
Und er ist ja nach wie vor, er ist ja immer noch der Spitzenreiter, der beliebtesten Politiker. Und ich finde, das steht auch in einem krassen, also das haben wir noch nie gehabt erstmal. Verteidigung war eigentlich immer früher das waren Minister, die hatten es am schwersten.
Ja,
die waren nie die beliebtesten. Ja, das war auch eher immer sowas nach dem Motto, okay, bist du darüber im Klaren, dass das, ja.
Ich finde das auch bemerkenswert, weil das Thema ist ja nicht unumstritten. Einen großen Teil der Bevölkerung, die immer wieder sagen, müssen wir so viel Geld für Rüstung ausgeben?
Genau.
Tut das Not? Und also er hat da auch eine Gemengelage von geopolitischen Lagen ganz zu schweigen, wo er sozusagen immer im Fokus ist. Aber er ist halt jemand, ja, da sind wir auch wieder beim Thema Vertrauen. Der ist authentisch und wenn der feststellt, dass irgendwo was falsch gegangen ist, dann sagt er das auch.
So, und wie kann das sein, was ich daran jetzt wieder nicht verstehe, ist, dass es einerseits in der Bevölkerung so wahrgenommen wird, das ist der Politiker, dem wir am meisten vertrauen, deswegen ist er der Spitzenreiter, in einem auf einem Budget sitzend, auf einem Thema sitzend, was wirklich gerade gar keiner mag. Ja, also wie gesagt, Verteidigung, Gesundheit, da hast du dir eigentlich früher echt immer die Füße mit verbrannt. Das war, also gibt schönere Sachen, ja. Und dann gibt es aber die andere Seite, die dann sagt, es ist natürlich eine Katastrophe, wie viel Geld wir dafür ausgeben. Wir brauchen das für Schulen, wir brauchen das für Bildung. Wer kann überhaupt noch beurteilen, welchen Panzer wir da jetzt brauchen? Sind es überhaupt noch Panzer? Werden die Kriege nicht längst über irgendwelche Trinkwasseranlagen geführt und? Also das steht für mich in so einem Widerspruch. Ja. Einerseits der Beliebtheitsgrad von ihm als Mensch. Ja. Und was ja für Vertrauen spricht und dann wiederum ist nicht dem Bundestag vertrauen, dass man dann die richtigen Entscheidungen treffen kann. Wie siehst du das?
Genau. Ja, das ist total. Also ich habe glaube ich schon mal in irgendeiner Folge gesagt, ich würde diese ganzen Umfragen würde sagen, die stellen wir jetzt mal ein.
Ah, okay.
Weil also das schaukelt sich ja hoch. Mhm. Das merkt man ja auch. Mhm. Und das ist alles klickbasiert. Das kannst du auch prima manipulieren. Also da kann auch jemand mal 100 Stimmen abgeben oder noch mehr. um einfach Ergebnisse zu produzieren und die werden dann lanciert. Man muss auch immer ganz genau gucken, wer so eine Umfrage macht. Aber ja, deshalb sage ich immer, woran macht Otto Normalbürger, der einschätzen soll, der ist mir sympathisch oder den finde ich gut und den nicht, woran macht der das fest? Mhm. Ist doch total schwierig.
Ich sag ja immer an der Stimme, Katrin. Ich sag, die Menschen, die dir zuhören, die können einschätzen, ob das, was du sagst, ob das ehrlich ist, ob das echt ist. Ich glaube, jeder kann sich für so eine 1,30, ja, wo Politiker drauf trainiert werden, 1,30 Videobotschaft zusammenreißen, aber jetzt mal so eine Stunde im Podcast zu erzählen und in Gespräche reinzugehen, im Wahlkreis zu stehen, mit den Menschen auf dem Marktplatz zu stehen, dich zu erleben, da entsteht Vertrauen. Ich glaube, dass die Menschen da ein sehr, sehr gutes Gespür für haben.
Naja, aber die Chance haben ja alle, ne?
Absolut. Absolut.
Ja, ja. Ja, es ist ja auch nicht, dass jemand, bevor er das einschätzt, ob er den gut oder schlecht findet, der beschäftigt sich ja nicht mit der Person und guckt, was hat er schon gemacht oder die und wo kommt die her. Mhm. Ne, das ist ja auch immer so. Mhm. Ja, aber es ist trotzdem bemerkenswert.
Mhm. Jetzt hattet ihr berühmten Besuch auf der Zuschauertribüne im Bundestag. Jörg Pilawa war da, bevor unsere Bundestagspräsidentin in die USA geflogen ist und hat sich, so wurde es dann dargestellt, weil sie sich jetzt ja so lange nicht gesehen haben. Ich glaube, sie hatte gedacht, sie müsste länger da bleiben, wenn unsere Fußballnationalmannschaft was erfolgreicher gewesen wäre. Aber da war das ganz süß, so dass sie gesagt haben, ach, er war in Berlin und er hat sich das mal angeguckt von der Zuschauertribüne. Was ich ganz toll fand, deswegen spreche ich das an. Finde ich, es wirklich auch eine schöne Romanze, also es freut mich auch, aber ich fand es ganz toll, dass er gesagt hat, dass er gerne Politik schaut, aber dass das für ihn nochmal ein ganz anderes Erlebnis war, wahrzunehmen, wie wirklich gerungen wird. Und das fand ich sehr, sehr schön, dass er das gesagt hat. Und das ist ja auch ein Eindruck, den du auch oft gesagt bekommst, so dass dieses Erleben im Bundestag,
es ist anders.
Wie ihr kämpft,
auch die als Zuschauer die Zwischenbemerkungen besser wahrnimmt. Ja. Man sieht ja nicht nur die eine Kameraeinstellung, sondern man sieht genau, oh, wer gibt da was von sich? Mit welchem Habitus?
Und
ich glaube, das ist es, das, was so, da bist du halt mittendrin, ne? Mhm. Und merkst, was machen die denn da? Natürlich auch vorne. Und dann denkt man, ja, der eine hält eine Rede. Oh, ist jetzt nicht so prickelnd, aber ein anderer kann wieder besser reden.
Ja.
Und dann die Zwischenrufe und Interventionen. Und manchmal denken wir auch, ah, ist aber gut, ne? Muss man nochmal dreimal nachfragen. Aber was mich so die letzten Wochen, Monate wirklich anstrengt, ist dieses massive Wording von der rechten Seite, weil teilweise hatten wir es ja schon, die reden ja gar nicht mehr zum Thema. Mhm. Die sondern nur ihren Sud ab. Mhm. Und das ist katastrophal. Und enden auch jede Rede, kannst dir jede Rede angucken, endet mit den Worten, wartet nur, wenn wir an der Macht sind, dann räumen wir hier mal auf.
Ist unglaublich.
Mit jeder.
Das ist unglaublich.
Ja. Und da hilft es uns überhaupt nicht, wenn wir uns dann manchmal gegenseitig noch bevorwerken, wo ich immer sage, die demokratische Mitte muss zusammenhalten, weil sonst gibt es nur einen Gewinner. Aber das merkt man eben am Wording.
Ja.
Und das ist belastend.
Und das merkt man auch sehr. Und deswegen finde ich auch, ich wollte jetzt eigentlich gerade noch so einen Werbeblock machen, den habe ich jetzt ganz verpasst. Ich habe ja mal so gesagt, wie schön Bautzen ist. Ich wollte auch noch mal sagen, wie schön es ist, mal nach Görlitz zu fahren. Also ich wollte eigentlich einen Werbeblock machen dafür, fahrt nach Bautzen, fahrt in die Lausitz, fahrt nach Görlitz, guckt euch das an. Aber ich möchte es auch echt noch mal nutzen, zu sagen, nutzt die Chance hier in Berlin als Besuchergruppe, als Einzelperson, also euch anzuschließen, mal von der Zuschauertribüne eine Bundestagsdebatte, eine Sitzung mitzuverfolgen, mal eure Arbeit anzuschauen. Das ist wirklich, wirklich sehr interessant. Und es hat sich verändert. Wir kennen alle nicht alle, aber einige kennen das noch, so diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen so aus den 70er Jahren.
Und Wasserwerk.
Und was wurde da im Wasserwerk und was wurde da geschimpft und was haben die sich da gegeben oder auch nichts geschenkt. Du bist jetzt ja auch neu in einer Position, wo du genau ein Auge darauf haben musst. Vielleicht erzählst du uns da auch noch
ja,
was.
Ja, das
zu.
Stimmt. Ich bin jetzt gehöre dem Team der Schriftführerinnen und Schriftführer an, die unterstützen die Präsidentin sozusagen in ihrer Arbeit, beziehungsweise die Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Und da gibt's immer jeweils zwei Schriftführer, die für 2 Stunden sozusagen da vorne mit sitzen. Und ja, sie haben sozusagen Kontrolltätigkeiten. Die einen sind auf die Redezeiten angelegt und die anderen gucken, kommen dann auch die Rednerinnen und Redner so, wie sie sollen.
Ja.
Und das wird vorher mit den parlamentarischen Geschäftsführern abgeglichen. Da kommen die immer regelmäßig vor, hat sich vielleicht der ein oder andere schon manchmal gefragt, wieso kommen die denn jetzt da alle mit einem Zettel?
Das hat mich total gewundert.
Was machen die denn da? Genau.
Ja, genau.
Dann kommen die tatsächlich, da wird immer jeder Tagesordnungspunkt extra aufgerufen.
Ja.
Und da ist man natürlich immer so 3, 4, 5 im, sozusagen in der Zukunft schon unterwegs. Und dann kommen die und dann gleicht man einfach ab. Ist es so geblieben? Manchmal wird ja jemand krank oder wir hatten es letztens, da war jemand ein bisschen verspätet. Ja, dann tauscht man halt die Redeblöcke um.
Ja.
Und damit ist dann auch an der Anzeigetafel ordentlich, das hängt alles miteinander zusammen. Aber wir haben natürlich auch die Aufgabe, ins Plenum zu schauen, ob alles seine Ordnung hat, auch oben auf die Tribüne.
Mhm.
Also wir hatten letztens so einen Fall, da ist uns jemand aufgefallen, der fotografiert hat. Mit dem Handy. Und normalerweise dürfen das ja
also, da
Leute
kann ich
nicht.
Aber,
die
Leute,
müssen das ja.
Kann ich aber sagen, ich habe es auch probiert damals. Ich wollte von dir ein Foto machen. So schnell bin ich, konnte ich gar nicht gucken, wie da einer von den Mitarbeitern des Hauses kam und mir gesagt hat, dass ich das nicht fotografieren darf.
Genau.
Ja, ja.
Und da gucken wir auch, das war dann eine Journalistin, die sich auf die falsche Tribüne verirrt hatte, aber das wurde geklärt.
Ja, klar.
Also ja, da wird ganz genau aufgepasst. Als Abgeordneter wird es teuer. Also, wenn sie dich erwischen, ne?
Mhm.
Das haben wir ja auch schon gehabt in der Vergangenheit. Aber ja, das sind so die Aufgaben und also ich finde es, erstmal ist die Perspektive eine ganz andere.
Klar.
Wenn man wirklich
du
vorne
ja
sitzt und du siehst das komplette Plenum vor dir.
Ja.
Das ist schon krass und natürlich auch die Bemerkungen, die da reingerufen werden, nochmal, man ist nochmal näher dran, ne?
Ja, und es ist ja auch, das fällt auf, dass jetzt mit der aktuellen Bundestagspräsidentin da gefühlt, oder vielleicht ist das aber auch wieder nur das, dass die Medien das öfter zeigen, aber das gefühlt da wirklich mehr Einhalt geboten wird und dass das...
Das machen tatsächlich alle.
Mhm.
Natürlich hat jeder seine persönliche Note, aber die sind da in sehr enger Abstimmung, das weiß ich. Von der Präsidentin, dass die sich wirklich regelmäßig absprechen und auch Sachen auswerten, die vorgekommen sind, um einfach auch Einhalt zu gebieten. Aber wenn man sehr aufmerksam folgt, merkt man auch ganz oft, dass derjenige, der die Sitzungsleitung hat, ganz oft sagen muss, ich lasse mir jetzt von Ihnen nicht vorschreiben, wie ich meine Sitzung leite. Das ist mein Job.
Ja.
Also auch dieses Anzweifeln oder aktive Angehen und sagen, die nehmen wir doch nicht für voll. Das haben wir natürlich auch ganz viel von der rechten Seite. Das ist krass.
Wie blickst du jetzt auf den Herbst? Wie blickst du auf die Wahlen, die anstehen?
Ja, wir machen natürlich Wahlkampf für die Genossinnen und Genossen mit. Und da hilft alles, egal ob Flyern gehen, sich an die Wahlstände stellen.
Mhm.
Gibt ein tolles Portal, wo wir uns sozusagen recht unbürokratisch einwählen können. Sachsen-Anhalt ist ja von Sachsen nicht so weit weg, dass man auch unterstützt. Weil wir wissen es selber, man geht im Team ganz anders mit einer breiten Brust und mit Spaß und Freude kann man ganz andere Vibes verbreiten, als wenn man denkt, bin ich hier allein. Also,
ja, ganz genau.
Und Mecklenburg-Vorpommern, na, da fahre ich ja immer in Urlaub hin.
Ja.
Da sind auch schon so ein paar Termine geplant.
Ach, wie schön.
Ja,
das ist
dass
ja
wir
toll.
Das auch machen.
Das heißt, du gehst da auch wirklich dann auch mit in die, du fährst dann nach Mecklenburg-Vorpommern und sagst, Mensch, ich komme mit auf Termine oder und unterstützt die Kollegen.
Genau,
toll.
Genau.
Toll.
Weil kann ich auch mal einen Urlaubstag mal opfern.
Du, und mein Eindruck ist ja, dass die AfD ja auch, dass das auch so eine Stärke von denen ist, dass aus dem ganzen Bundesgebiet da jetzt, glaube ich, gerade Leute nach Sachsen-Anhalt kommen und da Haustürwahlkampf machen und mitnichten nur die jetzt in den Orten wohnen, ne?
Mhm. Ja. Also das ist zum Beispiel, wo ich immer sage, man muss sich halt einsetzen. Und jeder Einzelne muss sich überlegen, in welcher Gesellschaft will ich denn später leben?
Und ich finde das so schön. Jetzt hätte ich wieder gerne so eine Videokamera dabei, Katrin. Weil das war jetzt gerade, wie du gesagt hast, ich fahre da hin und ich mache da mit. Du hast so gestrahlt. Also da kommt drüber, dass du dich darauf freust, dass das auch. Und das ist das, wo Politik auch Spaß macht. Man ist mit den Kollegen, mit Freunden zusammen, mit Menschen, mit Genossen.
Ja, man kann auch andere unterstützen. Ich sag mal so, wenn man anderen hilft. Das tut mir auch gut, ne? Und dann kommt wieder was zurück. Und wie du das schon gesagt hast, die Gemeinschaft, die macht's. Und das ist völlig egal. Und da ich ja jedes Jahr nach Mecklenburg-Vorpommern in den Urlaub fahre, ist es ja quasi schon meine zweite Wahlheimat.
Die geliebte Ostsee.
Genau.
Ja.
Genau.
Ach, Katrin, wir könnten irgendwie wieder noch Stunden reden, aber wir werden einfach jetzt wieder weiter regelmäßiger sprechen. Vielleicht sogar hier aus diesem Büro. Das war schön, oder?
Also ich find's perfekt. Mhm. Auch die Erfahrung, wenn man im gleichen Raum ist, ist schon was anderes.
Ist noch was anderes,
ja,
ne?
Ja.
Gibt's für heute noch irgendwas, wo du sagst, das möchtest du gerne noch mitgeben oder das liegt dir noch im Herzen oder ein Thema, wo du sagst, oh, das hat mich die letzten Wochen und Monate umgetrieben und das möchte ich gerne noch sagen, oder?
Ich glaube, wir haben heute einen guten Rundumschlag gemacht und ich bin ja immer so, wenn ich in der Vergangenheit die Sachen habe ich abgearbeitet, die lasse ich dann auch ruhen, weil wenn man die immer wieder hochholt, macht es ja nicht besser. Ne?
Ja.
Was mir nach wie vor am Herzen liegt, ist tatsächlich, dass jeder Bürger, jede Bürgerin sich ganz genau überlegen muss, in welcher Gesellschaft will ich leben, wie will ich mit meinen Nachbarn umgehen, wie gehe ich mit Politikerinnen und Politikern um oder mit meinem Bürgermeister oder whatever.
Ja.
Also eigentlich das alte Sprichwort, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.
Ja.
Da wünsche ich mir mehr Klarheit bei den Menschen, weil manchmal treffen die Entscheidungen, wo ich glaube, die haben das nicht bis zu Ende gedacht.
Mhm.
Viele interessieren sich auch nur an der Oberfläche, ist ja auch so ein Zahn der Zeit.
Mhm.
Ruhig mal hier und da mal tief eintauchen und das Wahlprogramm lesen, das öffnet auch den Kopf.
Absolut.
Also das sind so Sachen. Und für mich persönlich, ich freue mich jetzt unheimlich, dass ich bald 2 Wochen Urlaub habe und mal ausspannen kann. Und ich hoffe, ich muss da keinen Haushalt verhandeln wie im letzten Jahr. Ich will einfach mal das beiseite tun, weil ohne Kraft kann ich auch nicht mehr weitermachen.
Ja.
Ne? Also da müssen wir die Akkus ordentlich aufladen. Das mache ich wieder mit der ganzen Familie zusammen.
Schön.
Wie gesagt, an unserer geliebten Ostsee. Und dann geht's weiter im September mit ganzer Kraft.
Mhm.
Dann Hardcore-Haushalt bis November.
Bis November, ne?
Bis Guck November, mal. Ja.
Ja, Wahnsinn. Katrin, ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Urlaub. Und ich glaube, ganz viele Hörer, die sind dir gut gelitten, die dir das jetzt auch wünschen und die auch nach der Folge vielleicht nochmal ein Stück weit mehr Verständnis dafür haben, was bei euch los ist.
Ja, und wenn man mal kein Verständnis hat, immer fragen.
Mhm.
Wir sind immer da. Mhm. Und ich wünsche natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern einen schönen Urlaub. Heute übrigens in Sachsen Ferienbeginn.
Ah, wunderbar.
Also allen Schulkindern auch einen tollen, tollen Urlaub.
Ja, herrlich. Also, auf bald.
Tschüss, Birgit.
Das war der Podcast Die Brückenbauerin der SPD-Bundestagsabgeordneten Katrin Michel. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Sie bekommen dann automatisch die neuen Folgen auf Ihr Handy.